The Roadjack, der Podcast von Intellica.de.
Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Podcast von Intellica.de. In der heutigen Folge soll es wieder um Mobilitätsservices gehen, allerdings im ländlichen Raum. Doch bevor ich etwas mehr auf meine zwei Gesprächspartner eingehe, möchte ich ganz kurz unserem Sponsoring-Partner danken. Mit der Bosch Service Solutions GmbH haben wir einen Partner an der Seite, der die Produktion dieser Podcast-Staffel unterstützt. Das Unternehmen bietet unterschiedlichste Services an. Im Bereich der Mobilität zum Beispiel gibt es ein Portfolio von Notfall- und Pannendiensten über persönliche Assistenzsysteme wie Remote- und Concierge-Services bis zum schnellen, zuverlässigen Tracking gestohlener Fahrzeuge. Auf www.boschservicesolutions.com finden Sie ausführliche Infos und die richtigen Kontakte, sollten Sie aktuell auf der Suche nach einem passenden Partner für Ihr Business sein. Nun aber zurück zu unserem Interview. Ich traf einen der beiden Gründer und Geschäftsführer von der Berliner Door-to-Door GmbH. Dr. Tom Kirschbaum und sein Co-Gründer Maxim Narudi sind samt Team bereits seit über 8 Jahren im Bereich Mobility as a Service, Plattformen und On-Demand-Mobilität unterwegs. Aktuell startete man am 1. Juli 2020 einen neuen Ortsbus im oberbayerischen Murnau. Für das lokale Mobility-Startup Omobi entwickelte man die Plattform, damit das noch junge Unternehmen in Bälde in Bayern skalieren kann. Damit wird auch klar, wer mein zweiter Gesprächspartner ist. Aus Bayern zugeschaltet ist Clemens Deierling, einer der beiden Gründer von Omobi. Eine gute halbe Stunde geht es jetzt also um neue Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum, die politischen Herausforderungen für solche Konzepte und wie man als lokales Startup womöglich schon beim Skalieren in Bayern ganz Großes leisten kann. Zum Einstieg erklärt Tom Kirschbaum zuerst einmal das Projekt Ortsbus Murnau.
Wir haben heute gemeinsam in der wunderbaren Gemeinde Murnau, über die natürlich Clemens viel besser und authentischer sprechen kann als ich. Ich kenne die Gegend nur ein bisschen. Einen weiteren Ride-Pooling-Service gelauncht, Omobi und Door-to-Door, den Ortsbus Murnau. Im ländlichen Raum ein digitales Angebot für die Bevölkerung dort. Und es liegen einige harte Wochen hinter uns. Aber der Einsatz hat sich gelohnt, dass wir jetzt gerade pünktlich vor wenigen Minuten buchstäblich den Startschuss gegeben haben. Und ich sitze ja jetzt in Berlin, aber Clemens ist vor Ort. Also Clemens kann natürlich ganz frisch von vor Ort berichten.
Clemens, kannst du denn bitte mal die Größe des Projektes umreißen?
Ja, die Größe des Projekts, wir starten von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr mit einem Fahrzeug und einem zweiten auf Abruf. Genau, Betriebsgebiet ist eben Marktgemeinde Murnau. Sind schon weitere Erweiterungen geplant fürs Wochenende, also auch umliegende Gemeinden. Wir haben 14.000 Einwohner hier in Murnau, aber deutlich über 1 Million Touristen, besonders Tagestouristen aus München pro Jahr und damit eine ja besondere Situation des öffentlichen Nahverkehrs, Bedarfs sozusagen.
2020 in Zeiten von Corona, ist es da eigentlich ein schwieriges Unterfangen, ausgerechnet im Bereich ÖPNV ein Projekt wie dieses zu starten?
Ich glaube, der ist der beste Zeitpunkt, um ein solches Projekt zu launchen. Man kann natürlich nicht bestreiten, dass jetzt Corona auch einen Unterschied gemacht hat. Vor einem halben Jahr waren die Themen etwas andere. Der ÖPNV klassischer Ausprägung hat natürlich auch gelitten. Große Einnahmeausfälle, weil die Fahrgastzahlen erheblich zurückgegangen sind, gewisse Unsicherheit. Was Gesundheitsthemen angeht, das braucht man natürlich nicht zu bestreiten. Und trotzdem ist eher die Digitalisierung natürlich stark in den Mittelpunkt gerückt. Auch die Frage, wie flexibel ÖPNV-Angebote reagieren können auf bestimmte Situationen. Das ist natürlich der Nachteil von Linienverkehren. Die fahren erstmal so, wie sie fahren. Und der große Vorteil von Bedarfsverkehr. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es sehr gut ist, dass solche Projekte wie jetzt in Murnau auch angegangen werden und auch starten. Zumal ja eines noch wichtig ist, Corona beschäftigt uns im Moment sehr und vielleicht auch noch in den nächsten Monaten, wenn es schlecht läuft, in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Aber das Thema eines modernen Nahverkehrs in der Stadt, genauso wie im ländlichen Raum, wird uns ja viele, viele Jahre beschäftigen, wenn nicht Jahrzehnte. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, wichtig, den Blick nicht nur auf die unmittelbare Zukunft zu richten, sondern eher zu sagen, jetzt die Grundlagen legen, vielleicht sogar auch im Moment die Situation explizit nutzen, um dann auch mit voller Kraft, wenn der Alltag wieder eingekehrt ist, loszulegen.
Mein Eindruck ist, dass das Thema Verkehrswende sehr aus dem urbanen, sehr aus dem städtischen Standpunkt herausgeführt wird. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was musstet ihr auch sozusagen an den Start bringen? Wie musstet ihr das ganze Projekt aufsetzen, damit es auch für den ländlichen Raum funktioniert? Denn Monau ist ja sehr deutlich ländlicher Raum.
Mein Eindruck ist, du hast zunächst mal recht mit deiner Wahrnehmung, dass der städtische Raum oft in der Priorität ganz oben steht, weil natürlich da die Themen Verdichtung des Verkehrsraums, auch die Feinstaubdiskussion insbesondere stattfinden. Gleichwohl, wenn man ehrlich ist, die Herausforderungen, denen ÖPNV im ländlichen Raum gegenübersteht, sind natürlich viel größer als in einer Großstadt wie Berlin oder München oder Köln, wo ja der ÖPNV insgesamt schon ziemlich gut ist, so dass man zumindest von A nach B kommt, ohne wie du jetzt 6 Kilometer durch die Gegend zu laufen. Da geht es ja eher um die Frage, kann man noch Alternativen schaffen, damit weniger Leute mit dem Auto in die Innenstadt fahren und die Verdichtung des Verkehrs dementsprechend nachlässt. Im ländlichen Raum geht es um die existenziellen Fragen. Ich hatte da auch einige Aha-Erlebnisse in unserer Historie. Ich war einmal in Brandenburg eingeladen zu einer Publikumsdiskussion im Ratskeller und bin da so wie üblich hingegangen und ein bisschen erzählt über das, was an technologischen Trends so passiert und autonomes Fahren und wie toll das alles ist. Und nachdem ich dann da fertig war mit meiner Show, habe ich dann die geballte Frustration zu spüren bekommen der ländlichen Bevölkerung, die natürlich sagen, ich komme hier nicht zum Arzt, ich komme nicht zum Einkaufen, wenn ich zu lange beim Arzt im Wartezimmer sitze, verpasse ich den letzten Bus zurück. Es war also spürbar, wie sehr Leben im ländlichen Raum buchstäblich von Mobilität abhängt. Und da müssen wir natürlich ran. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass die Diskussion sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Das ist schon auch mein Eindruck. Und wir haben jetzt mit Murnau das dritte Projekt in Bayern im ländlichen Raum gestartet, nach Freyung und dem Landkreis Hof. Wir haben auch 2 in den Städten, in Augsburg und in München. Aber der ländliche Raum liegt vorne, 3-2. Insofern glaube ich, die Richtung stimmt. Und vielleicht kann Clemens aber nochmal auch von vor Ort berichten. Aber so ist jedenfalls mein Eindruck.
Ja, ihr habt im Prinzip genau das abgerissen, was zur Gründung unseres Unternehmens hier geführt hat und zu dem Projekt, weil ich die letzten 8-9 Jahre in Berlin verbracht habe und dann eben wieder in meine Heimat dank 2 Kinder wieder zurückgekehrt bin, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass sich eben hier im Land, seitdem ich auf der Schule war, in Sachen Mobilität wirklich rein gar nichts verbessert hat, sondern im Gegenteil eher noch verschlechtert hat. Und da ich das eben aus Berlin schon in den Genuss einer anderen Mobilität gekommen war, war ich wirklich völlig vor den Kopf gestoßen, dass ich wirklich ohne Auto wirklich völlig aufgeschmissen bin. Also in der Familie ohne 2 Autos keine Chance. Und das hat eben auch zu unserem Bestreben hier geführt, weil wir eben wussten, was technisch möglich ist und was das fürs Land für eine Revolution bedeutet. Weil, wie Tom schon richtig erwähnt hat, in der Stadt hat man oder hatte man schon in Anführungsstrichen schon immer eine sehr gute Mobilität. Du hast sogar verschiedene Mobilitätsdienstleister zur Auswahl. Nehme ich jetzt die U-Bahn, nehme ich die S-Bahn, fahre ich auf einem gut ausgebauten Fahrradweg. Okay, die gibt es auch wenige in Berlin, aber ich habe eine Taxi-Verfügbarkeit, ich habe Sharing-Dienste, die schon in breiter Masse vertreten sind. Und von all diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, haben wir hier gar nichts. Wir haben eigentlich nur, wenn wir in Oberbayern, können wir davon sprechen, dass wir ein gesegneter Landkreis sind oder Landstrich mit sehr viel guter Bahnanbindung. Das kenne ich aus Brandenburg und Berliner Umland auch ganz anders. Aber ansonsten haben wir hier eben leere Busse, die starr nach Fahrplan fahren, so wie sie die letzten Jahrzehnte gefahren sind. Und da haben wir gedacht, das geht heute schon anders.
Und tatsächlich ist es ja eigentlich wieder klar, es muss irgendwie 2 Lösungen geben. Wie muss sozusagen so ein Stadtstaat wie Berlin euer Thema eintüten und wie muss aber auch so ein Flächenland wie Bayern das dann eintüten? Also was müssen vielleicht sich auch noch für Optionen verändern in den Regulierungen und grundsätzlich in den ganzen Beförderungsthemen, die da noch eine Rolle spielen, damit das sozusagen in beiden, also in der Stadt und auf dem Land gut funktioniert?
Ich glaube, es gibt zunächst mal einige Gemeinsamkeiten, auch politisch. Und das erste ist anzuerkennen, dass die Mobilität, über die wir miteinander reden, Teil der Daseinsvorsorge ist. Also es geht darum, eine Infrastruktur bereitzustellen, die es der Bevölkerung erlaubt, sicher, nachhaltig, auch wirtschaftlich erschwinglich von A nach B zu gelangen. Egal, ob ich jetzt mitten in der Stadt wohne, am Stadtrand oder im ländlichen Raum. Das ist Aufgabe von Politik, das sicherzustellen. Das ist meine feste Überzeugung. Und das hat früher natürlich so ganz gut funktioniert, weil dann irgendwie, da gab es für den Kern den klassischen Nahverkehr und der Rest ist mit dem Auto gefahren. Jetzt merkt man aber, dass das sowohl in der Stadt als auch auf dem Land nicht mehr richtig gut funktioniert und es technologische Entwicklungen gibt, die das Ganze auch leichter machen. Aber die Politik muss natürlich das anerkennen und muss dementsprechend bereit sein, dass der zweite Punkt auch in diesem Bereich zu investieren, indem man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaut, da eine gute Öffnung findet, weil im Moment die Rahmenbedingungen sehr eng sind und nicht sehr viel Innovation zulassen. Aber natürlich auch am Ende des Tages einen wirtschaftlichen, finanziellen Beitrag zu leisten, um sowohl im städtischen wie im ländlichen Raum solche Dienste anzuschieben. Denn es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass die von heute auf morgen höchst profitabel sind, sondern man muss schon anerkennen, die politischen Ziele, die man erreichen will, und Versorgung mit Mobilität ist ein sehr hehres Ziel, wie ich finde, die haben ihren Preis. Und da merke ich aber, dass über eine bestimmte Fördermittelkulisse die Dinge in die richtige Richtung gehen. Insofern ist da, glaube ich, sehr ähnlich. Ein Unterschied würde ich machen bei der Frage, wen betraut man dann am Ende mit der Versorgung mit Mobilität? Da sind natürlich im städtischen Raum die kommunalen Verkehrsunternehmen in der Regel die geborenen Partner. Im ländlichen Raum gibt's die nicht, weil da einfach sich die Infrastruktur nicht so anbietet für kommunale Verkehrsunternehmen. Deswegen wird das ja oft durch Taxen oder Busunternehmen geleistet. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass es jetzt ein Unternehmen wie Omobi gibt, die ja quasi eine neue Generation von Beförderungsunternehmen, Mobilitätsunternehmen sind, die sagen, wir gehen da in die Lücke und bieten einen modernen Verkehr, moderne Mobilität. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Zweiklang. In der Stadt eher kommunal, aber auf dem Land auch Raum für private Anbieter zu lassen.
Kann ich auch alles so unterstreichen. Die Gemeinsamkeiten, die Problemstellungen sind eigentlich die gleiche, wobei ich da fast nochmal kurz drauf eingehen will, dass gerade die Wichtigkeit der Daseinsvorsorge mit der Mobilität für die Politik im ländlichen Raum fast noch eine größere Bedeutung hat, meines Erachtens, als in der Stadt, weil wir auch hier von Ballungszentren sprechen oder von Landstrichen, die wirklich komplett abgeschnitten sind. Also da kann auch wirklich dann intelligente Mobilitätskonzepte wirklich auch Brücken niederschlagen, die sich auch in der ländlichen Bevölkerung von Kleinstädten zu dörflichen Regionen, also können damit auch wieder geschlossen werden. Und das andere Problem, was das Land hat, ja, es ist richtig, man kann hier auf dem Land sehr viele Konzepte vorstellen. Wenn es an den Unternehmern vor Ort fehlt, landen die meistens im Papierkorb. Das haben wir dann auch erfahren, deswegen machen wir es quasi selber. Und was wir brauchen, ist ein Softwarepartner oder ein Technologiepartner, der sich auch tatsächlich solchen in Anführungsstrichen sehr kleinen Projekten wie uns annimmt. Und da sind wir auch sehr dankbar, da den richtigen Partner gefunden zu haben, weil das auch nicht so selbstverständlich ist von sehr vielen, sage ich mal, großen Technologiedienstleistern in Sachen Mobilität.
Tom, du warst, ich glaube, wir haben schon das dritte Mal jetzt das Vergnügen, glaube ich, im Podcast zu sprechen, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, beim letzten Mal war unter anderem auch das Thema offene Daten, also Schnittstellen, um sozusagen über eure Plattform verschiedene Sachen miteinander zu verbinden, um einfach sozusagen den Bedarf besser ermitteln und damit auch besser bedienen zu können. Hast du das Gefühl, ich glaube, das letzte Mal haben wir vor fast schon wieder anderthalb Jahren gesprochen. Hast du das Gefühl, dass sich auch da was getan hat?
In überschaubarer Geschwindigkeit, würde ich jetzt mal diplomatisch antworten. In der Tat ist es so, dass wir in der Regel bei der Analyse von Mobilitätssituationen und dann der Konzeptionierung von neuen Angeboten auf Daten zurückgreifen, Nachfragedaten und Angebotsdaten. Und bei den Nachfragedaten integrieren wir oft Daten der Telekommunikationsunternehmen, teilweise der Automobilindustrie, aber auch die öffentliche Hand hat viele Daten, die spannend sind. Das fängt an bei statistischen Daten, wer wohnt wo, wie alt sind die Menschen, weil man daraus natürlich auch Rückschlüsse auf das Mobilitätsverhalten ziehen kann, aber auch über Fortbewegungsmuster. Und da ist es noch nicht so, dass man jetzt aus dem Vollen schöpfen kann. Da muss man in der Regel tief graben. Und es würde es natürlich leichter machen, wenn es da noch mehr an Daten gäbe, um wirklich zielgenau solche Services anzubieten. Denn die Services haben ja ihre Stärke darin, dass sie besonders individualisiert sind auf der einen Seite und gleichzeitig aber ja auch bündeln und dadurch effizient werden. Und diese Schrauben richtig einzustellen von Anfang an, dafür können Daten natürlich sehr helfen. Und dafür brauchst du, glaube ich, noch ein Stück weit mehr Offenheit, als es bisher der Fall ist.
Jetzt sagtest du schon, ihr habt 2-3 stets in Bayern, genau, dreimal ländlich, zweimal städtischer Raum. Kannst du so ein bisschen sagen, ob sich da auch die Nutzerschaft unterscheidet?
Ja, das ist in der Tat so. In den städtischen Ballungsgebieten sieht man in der Regel die typische Kurve. Die Innovators, die Early Adapters sind eher die jungen Leute. Der Teil der männlichen Nutzer ist etwas höher als der weiblichen. Also das, was man eigentlich bei allen digitalen Angeboten sieht. Das ist im ländlichen Raum anders. Das haben wir sehr anschaulich gesehen, auch am Beispiel der Freifahrt in Freyung, wo insbesondere eine ältere Benutzergruppe aktiv wurde, die jetzt nicht ganz so vertraut waren mit dem Smartphone. Das war auch der Grund, warum wir da noch telefonische Buchungen mit eingeführt haben. Wir haben uns da lange gesträubt. Auch ich persönlich habe lange gesagt, das ist ein digitales Angebot, also entweder digital oder gar nicht. Aber ich habe dann gemerkt, dass der Einstieg über telefonische Buchungen dazu führt, dass die Menschen das Angebot nutzen. Und dann war es aber so, dass diese Bevölkerungsgruppe, also die älteren Menschen in Freyung, gesagt haben, jetzt wollen wir es auch mal mit dem Smartphone ausprobieren. Und dann hat die Gemeinde Freyung Kurse angeboten zur Smartphone-Nutzung. Und über die Freifahrt sind dann viele Menschen dazugekommen, dass sie jetzt auch WhatsApp und anderes nutzen und mit ihren Enkeln Fotos austauschen. Insofern hat es tatsächlich auch einen richtig gesellschaftspolitischen Effekt, den man natürlich im Land, auf dem Land viel stärker sieht als im städtischen Raum.
Clemens, magst du noch was dazu hinzufügen? Wen habt ihr denn so im Fokus?
Also da musst du mich in einem Jahr nochmal einladen, da kann ich es dir genau sagen, wir starten erst morgen, aber wir waren von Anfang an in sehr engen Austausch mit dem Seniorenbeirat, das ist hier also quasi die Interessensvertretung der Senioren, und haben da sehr früh gemerkt, dass für die der On-Demand-Service eigentlich, nennen wir es mal, es gibt eine kleine digitale Hürde, die im Übrigen sehr gut geschlossen wurde Zeiten von Corona, das merken wir sehr deutlich, aber die haben sehr früh erkannt, dass der essentielle Vorteil hier auf dem Land ist die Haltestelle vor Ort, also beziehungsweise das von Haustür zu Haustür fahren des öffentlichen Nahverkehrs, weil die Strecke auf dem Land, wenn man nicht gut zu Fuß ist, bis zur nächsten Haltestelle und dann von der möglichen Haltestelle zum Arzt oder zum Ziel, zum Einkaufen, wie auch immer, meistens unüberbrückbar war. Deswegen haben wir da eigentlich wirklich lustigerweise die größte Fangemeinschaft von Anfang an eigentlich bei den Senioren gehabt.
Was ansonsten mir hier so im städtischen Kontext auffällt, der ÖPNV, Tom hat es schon gesagt, hat Corona-bedingt aktuell Schwierigkeiten, sozusagen wieder auf die Nutzerschaft zu kommen. Gleichzeitig, zumindest in der Stadt, wird über Pop-up-Bike-Lanes gesprochen. Also das Fahrrad macht im Moment, ist natürlich, wir haben Sommer, also es ist auch einfach, das Fahrrad macht im Moment das Rennen, hat man so den Eindruck. Ne? Klar, die Leute, die ein Auto haben, bleiben beim Auto, aber das Fahrrad boomt irgendwie. Jetzt mal aber ganz ernsthaft gefragt, als Berliner nach Bayern, spielt das Fahrrad im ländlichen Raum überhaupt eine entscheidende Rolle? Also ich denke nur, bei Bayern denke ich natürlich immer an Berg und Tal. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei euch in der Gemeinde so ist. Aber ist das überhaupt eine Option, permanent mit dem Radl da unterwegs zu sein?
Also ich habe mein Elektrolastenfahrrad vom Prenzlauer Berg mit hier runtergenommen und werde immer noch komisch angeschaut, wenn ich damit rumfahre, aber es kommt langsam. Nee, da ist, muss man tatsächlich sagen, da ist fast die Infrastruktur noch viel schlimmer als im öffentlichen Nahverkehr. Also Radwegebau steht bei jeder Gemeinde ganz oben an mit ganz komplizierten Planungsverfahren, mit ganz problematischen Eigentumsstrukturen an den Landstraßen auch, mit Landwirten. Also waren sehr, sehr schwierig. Es werden jetzt hier schon vermehrt Fahrradautobahnen gebaut. Aber da halte ich tatsächlich sogar wirklich, also die E-Bike-Bewegung, da wirklich könnte da auf dem Land auch was bringen. Aber da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Besonders, wie wir eben dann schon gemerkt haben, dank Corona, oder das heißt dank Corona, aber wurden die Verkehrsprobleme sehr schnell wieder deutlich, weil wenn einmal die Sonne geschienen hat und die Ausgangsbeschränkungen offen waren, und München sich wieder hier in den Süden bewegt hat, waren diese Probleme sofort wieder sichtbar.
Tom, Door-to-Door gibt es ja nun doch schon auch ein paar Jahre. Kannst du vielleicht mal noch so ein bisschen Revue passieren lassen? Was habt ihr auf der Habenseite und was ist bei euch jetzt gerade die Sollseite?
In der Tat, wir machen das Ganze jetzt ja schon über 8 Jahre. Ich glaube, was wir uns in aller Bescheidenheit zuschreiben können, ist, dass wir früh dabei waren mit den einzelnen Iterationen, die wir auch technologisch hinter uns haben, die multimodalen Applikationen am Anfang, dann der ganze Bereich der Mobilitätsdatenanalysen und schließlich jetzt das On-Demand-Thema, verbunden mit dem, was wir seit 2 Jahren stärker machen, auch eigenen Beratungsbereich daneben zu stellen, weil wir merken, wie schwer es vielen Unternehmen fällt, auch diesen digitalen Transformationsprozess zu gehen, also die Software über den Zaun zu werfen. Das klappt bei Jungs wie Omobi ziemlich gut und bei anderen nicht ganz so gut. Aber insofern haben wir, glaube ich, schon immer wieder Markt auch geschaffen und sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Also hin und wieder kamen Maxim, mein Mitgründer und ich uns so vor wie so Prediger, die durchs Land reisen. Gehört sich ja auch so als Gründer. Aber insofern haben wir da, glaube ich, unseren Beitrag geleistet und viele folgen uns jetzt ja auf dem Weg. Das macht uns stolz. Und ich glaube, es gibt noch viel zu tun in dem Bereich, was die Geschwindigkeit und den Mut angeht. Also ich wünsche mir schon, dass es allen Akteuren, und da nehme ich auch uns nicht aus, gelingt, ein Setting zu finden, in dem die Dinge sich schneller auf die Straße bringen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn man sieht, wie oft Planungs- und Entscheidungsprozesse doch Jahre in Anspruch nehmen und die Bevölkerung zu Recht darauf pocht, wo sind die Lösungen? Da ist noch was faul im Staat Dänemark oder jetzt eigentlich konkret hier bei uns in Deutschland. Und da sind wir noch nicht, wo wir hin müssen. Da muss insgesamt noch eine Schippe draufgelegt werden.
Und Clemens, stell doch bitte noch mal kurz Omobi vor.
Omobi bin ich und mein Kollege Robert. Wir erkennen uns, wir waren zusammen auf dem Internat hier in Süddeutschland und waren Jahrzehnte unterwegs irgendwie, haben eigene Unternehmungen gegründet und haben uns dann tatsächlich durch Zufall wieder hier in unserer Heimat eingefunden, haben uns dann ein Büro geteilt mit unseren jeweiligen Firmen und da haben wir eigentlich tatsächlich dann immer wieder gemerkt, wie schwierig es ist am Abend, wenn man mal Lust hätte, in den Biergarten zu gehen und ein Bier zu trinken, sich wieder nach Hause zu kommen. Und und da wir das eben aus Großstädten anders kannten, Mobilität und was für digitale Möglichkeiten gab, haben wir dann das ganze Thema irgendwann in die Hand genommen. Und der Startschuss war wirklich, als Murnau dann eben bekannt gegeben hat, sie wollen einen Ortsbus einführen, der also im Stundentakt nach einer Linie mit, glaube ich, 12 Haltestellen fährt und sind aus dem Landkreisverbund ausgestiegen und sind Aufgabenträger geworden. Und dann haben wir denen ein Konzept geschrieben, schon damals schon eng im Schulterschluss mit Door-to-Door und haben dann geschafft, was für oberbayerische Verhältnisse sehr, sehr schwierig ist, zweimal einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss hinbekommen und haben dann uns, da sind wir wieder bei den Hürden, tatsächlich für so ein Projekt in einer EU-weiten Ausschreibung wiedergefunden, mussten Taxiunternehmerprüfungen machen und Busunternehmerprüfungen machen, weil natürlich MBA und BWL-Studien und Steuerberater nicht ausreichen in Deutschland, um so ein Verkehrsunternehmen zu gründen. Und dann mussten wir auch noch eine Konzession beantragen, was ja auch die erste in Oberbayern war. Da hat Gott sei Dank ja andere Projekte schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Aber auch das war sehr, sehr schwierig, weil diese Fragen, die wieder auftauchen, weil sie also quasi mit diesem System und mit den Haltestellen und nicht Linien, so wie sie es kennen, schwierig umgehen können. Und das Ganze endet jetzt morgen am 1.7. mit dem Start des Ortsbusses. Also 1,5 Jahre haben auch wir gebraucht, wo wir, glaube ich, schnell waren, aber ja, viele Hürden.
Tom, das wäre quasi auch schon so ein bisschen die Schlussfrage. Der Clemens hat jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Kannst du nochmal so einen kompletten Prozess beschreiben? Also wenn, das war ja jetzt offenbar schon ein bisschen exemplarisch, aber wie geht ihr jetzt mit einem Stadtwerk zum Beispiel zusammen oder mit einem anderen Anbieter oder hier wie in größeren Städten mit den ÖPNV-Anbietern?
Ja, sehr gute Frage. Über die letzten Jahre hat sich da wirklich ein fein ziselierter Prozess ergeben, der auch immer wieder bestimmte Meilensteine umfasst, um dann politische Entscheidungsprozesse und politische Entscheidungen auch zu ermöglichen. Denn es ist ja in der Regel nicht so, dass sich dann Geschäftsführer eines Verkehrsunternehmens immer morgens unter der Dusche überlegt, jetzt hätte ich gerne mal so einen On-Demand-Verkehr und dann wird er ins Leben gerufen, sondern das kommt oft aus der Politik, dass zum Beispiel ein Bürgermeister sagt, ich bin jetzt frisch gewählt, ich möchte eine Mobilitätsagenda haben, welche Themen können wir denn da adressieren? Ach, On-Demand ist interessant, dann geht das zum Verkehrsunternehmen, dann müssen die erstmal konzeptionell etwas auf die Beine stellen und da wird es dann oft schon schwierig, weil die Ressourcen, die klassischen Ressourcen, die man eigentlich bräuchte für so ein Innovationsprojekt, ein Digitalisierungsprojekt bei den meisten Unternehmen noch gar nicht existieren. Und da kommen wir dann ins Spiel und fangen an, solche konzeptionellen Vorüberlegungen zu unterstützen, unterschiedliche Szenarien erstmal zu entwickeln, dann aber auch zu simulieren, damit man möglichst präzise Berechnungen anstellen kann, die dann Grundlage werden einer Entscheidung, zum Beispiel im Aufsichtsrat eines Verkehrsunternehmens, wo dann explizit drinsteht, was man vorhat, in welchem Gebiet, zu welchen Zeiten, mit wie vielen Fahrzeugen will man denn fahren, was rechnet man an Beförderungsleistungen, was kostet das, was bringt das. Also man hat dann im Grunde eine Skizze, die die Entscheidungsgrundlage ist. Und wenn das Ganze dann abgenickt wird in den Gremien, dann geht es natürlich in die Vorbereitungsphase, in der man konkret die Software anpasst, oft auch ein Branding damit verbindet. In Murnau heißt jetzt der Ortsbus, ne? Das hat sich vor Ort ebenso ergeben als Namen, aber wir haben auch uns schon Namen ausgedacht. Im Kreis Offenbach zum Beispiel der Hopper. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und bis hin dann zur Frage natürlich, wie die Genehmigung funktioniert, welche Fördermittel es gibt. Also alles, was es braucht, damit dann auch das erste Fahrzeug, idealerweise elektrisch, auf der Straße fährt. Und dann, nachdem das passiert, was jetzt morgen in Murnau passiert, am 1.7., geht es natürlich darum, kontinuierlich den Betrieb auch zu verbessern. Also das geht natürlich viel über Business Intelligence, also über moderne Werkzeuge, aber auch im Miteinander gucken wir uns wöchentlich mit den Kunden die Zahlen an und schrauben dann an der Plattform, damit es immer besser wird, immer attraktiver für die Nutzer, die Fahrgastzahlen steigen, die Wirtschaftlichkeit besser wird. Und insofern ist es ein nie endender Prozess, weil wir das Ganze natürlich auf Dauer und nachhaltig anlegen.
Heißt das, ihr habt zwar alles über die große Plattform laufen, aber faktisch muss man für jedes neue Bediengebiet trotzdem versuchen, daraus wieder Ableitungen zu treffen, die sozusagen auf individuelle Parameter eingehen. Ist das richtig?
Das ist so und das ist auch eine der technologischen Herausforderungen, die uns in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist. Du willst natürlich eigentlich eine Plattform haben, die du eins zu eins genau so auf der ganzen Welt einsetzen kannst. Das klappt vielleicht, wenn man Produkte im Internet vertreibt. Das klappt nicht bei Mobilität, denn das ist ein sehr lokales Thema. Das ist überall anders. Von Köln nach München hat das wenig miteinander zu tun und das gilt eigentlich für jedes der Projekte, das wir gemacht haben. Insofern muss man schon in der Lage sein, sich auf die lokalen Besonderheiten auch technologisch anzupassen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, diesen Spagat, dass man sehr viel standardisierte Dinge hat und dann aber das, was wir so auf Englisch Customization nennen, dass man bestimmte Dinge dann anpasst für den Nutzer vor Ort, für den Endnutzer vor Ort, genauso wie für den Partner, das Verkehrsunternehmen vor Ort.
Clemens, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen einen Ausblick geben? Also wie soll es nach diesem Start jetzt weitergehen? Gibt es eine mittelfristige Agenda?
Wie bei allen Startups gibt es die natürlich und wird wöchentlich über Bord geschmissen. Aber wir haben jetzt unser Betriebsgebiet in Murnau. Wir sind schon in sehr, sehr engen Austausch mit benachbarten Gemeinden, weil wir sehr, sehr schnell das Betriebsgebiet ausweiten wollen. Dann wollen wir die Betriebszeiten ausweiten, weil der Bedarf eigentlich extrem groß am Wochenende ist durch die Touristen. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg, das natürlich auf naheliegende Gemeinden zu erweitern, wo wir schon noch sehr, sehr großes Potenzial allein bei uns im Landkreis sehen. Und des Weiteren haben wir gemerkt, dass Beratung ist immer so ein schwieriges Thema und es wird oft leider durch den Kakao gezogen, aber wie Tom es vorher schon erwähnt hat, wir haben schon auch gemerkt, dass dieses Know-how, so ein Prozess einfach mal anzustarten und den zu begleiten und das dann vielleicht auch schlussendfertig zu übergeben, auch mal sein kann. Wir müssen jetzt nicht jedes Projekt selber fahren, aber unsere erste mittelfristige Agenda ist, Ziel ist jetzt hier komplett auszuweiten, das Betriebsgebiet.
Dann, meine Herren, bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch.
Danke euch.
Danke.
Hack the Roadjack, der Podcast von intellica.de.